herzliches Willkommen hier im Saal, aber auch daheim. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst miteinander feiern. Jahresvers der SV Herrenberg für dieses Jahr. Ein Jahreslos für eine Gemeinschaft, ein Vers, der für eine Mitgliederversammlung gut ist, der den Rahmen dafür bildet. Und dann hat er seine Schuldigkeit auch getan. Matthäus 7, Vers 7, der hat es meines Erachtens in sich und ist da anders. Ein spannender Vers und der Vers sollte uns prägen und begleiten. Als Gemeinschaft Herrenberg. Meine ersten Gedanken waren, ein Vers, der ist für mich als Gläubigen, für jeden Gläubigen gedacht, aber als Vers für eine Gemeinde steht zwar im Plural da, um was es geht, in der Mehrzahl, aber man sieht dann doch immer den Einzelnen. In der Lutherbibel ist der Abschnitt überschrieben von der Gebetserhörung. Ich glaube, dass wenn ich anfange, den Text zu lesen in der Lutherbibel, dass jeder den Vers auswendig weiß. Und ihr dürft gern laut mitsprechen, soweit ihr den Text auswendig könnt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Eigentlich ist nur der erste Vers dabei. Der zweite ist schon Zugabe, aber ich möchte auch noch die beiden weiteren Verse lesen. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? So oft gelesen, so oft gehört und jedem fällt dieser Doppelvers sicherlich sofort ein. Man weiß ihn auswendig und immer wieder stoße ich selber auf diesen Vers aus der Bergpredigt und frage mich, was ist denn tatsächlich damit gemeint? Wie oft nicht? Wie oft bete ich zum Beispiel für meinen atheistischen Freund? Seit über 10 Jahren und er glaubt immer noch nicht. Und er ist so alt, dass er irgendwann stirbt und ich nicht weiß, was dann wird. Ich finde diesen Vers sehr bedeutend. Und es ist auch dadurch schon die Bedeutung betont, dass diese 2 Verse fast in der, oder 5 Verse, fast gleichlautend im Lukas-Evangelium in Lukas 11, 9 bis 13 auftauchen. Vor allem die ersten beiden Verse sind identisch geschrieben. Und dann der Vers 8, denn wer da bittet. Irgendwie, warum 2 Verse, die ja fast gleich lauten, aber es scheint so ein selbsterklärender Zusammenhang zu bestehen und ist eigentlich logisch. Wer da bittet, der hält. Wenn ich vorher noch, ich habe es überlegt, aber es war jetzt die Fülle, gebeten hätte, oh, könnte mir noch jemand ein Glas Wasser bieten und ein bisschen rumhusten, ja, auf alle Fälle wäre meine Bitte erhört worden. Ist ja klar. Wer bittet, der erhält. Wenn ich etwas suche, finde ich dann auch was? Oder finde ich genau das, was ich suche? Oder finde ich vielleicht irgendwas anderes? Orientalische Gastfreundschaft. Und ich glaube, die Hoffnungshäuser, da wird auch Gastfreundschaft gelebt. Ich denke, dass dieser Vers da reinpasst. Wenn jemand bittet, den Nachbarn bittet, Mensch, könntest du mir nicht Unterstützung geben, dann ist es selbstverständlich, die Gastfreundschaft, auch wenn man sich vielleicht sonst nicht versteht. Bittet, so wird euch gegeben. Und Vers 8 steht, denn wer da bittet, der empfängt. Ich finde es eine Steigerung. Ich finde es wunderbar, wie das ausgedrückt ist. Also wenn ich es bekomme, wenn mir was gegeben wird, aber wenn ich was empfange, da kommt mir gleich den Heiligen Geist empfangen. Solche Assoziationen verbinde ich mit diesem Vers, aber empfangen kann ich auch andere Dinge. Und da geht das Herz auf. Mir wird nicht nur irgendwie das Brot gegeben, was ich bitte, sondern vielleicht auch eine Liebestat dazu. Und alles, was hier steht, steht unter der Verheißung, dass unser Vater im Himmel Gutes gibt denen, die ihn bitten. Welch schöne Verheißung. Aber wie viele Bitten sind in meinen, in ihren Gebeten über ihre, meine Lippen gekommen, aus dem Herzen heraus gesprochen worden und gebetet worden? Fragen wir uns, oder ich mich nicht manchmal, wie der Text dann diese Aussage Jesu zu verstehen ist? So wird euch gegeben. Ich empfinde es nicht so, dass ich alles empfangen habe, was ich gebeten habe. Wenn ich Auslegung im Neuen Testament mache, schaue ich immer wieder gern auf die Auslegung von Schlatter, dem großen Theologieprofessor aus Tübingen, was er geschrieben hat, schon 100 Jahre her. Er fragt, ob wir bitten oder ob wir Wünsche äußern. Das trifft einen dann schon stark und ziemlich hart, wenn man das so liest, ob wir bitten oder ob wir Wünsche äußern. Bitten wir um Dinge, die wir im Leben haben? Unsere Vorstellungen fließen da doch mit ein, was für mich, für uns gut und richtig ist. Prüfen wir, ob unsere Bitten in diesem Dein Wille geschehe erfolgt? Ich frage mich ja dann schon auch manchmal, wenn ich um diesen Glauben, um die Bekehrung von einem Menschen bitte, und ich glaube, jeder von euch kennt das Gebet um Menschen, egal ob es Kinder, Eltern, Ehepartner oder was auch immer ist. Warum hat Gott da nicht die Antwort gegeben, die wir erbeten haben? Schlatter führt weiter aus, so sinngemäß: Wissen wir denn, was Gottes Wille, was Gottes Wege und seine Gedanken sind für mich, für uns? Gott wird hören und wir werden empfangen, aber Gott schaut, was für uns gut ist. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Vortrag von Dr. Volker Geckle hier in Herrenberg, glaube ich, gehört und eine Randnotiz in meine Bibel geschrieben. Das kommt äußerst selten vor, dass ich mir mal was aufschreibe, wenn ich was höre in der Predigt. Er hat dann gesagt, man muss bitten, aber wir haben keine Garantie, dass alle Gebete so erhört werden, wie wir es erwarten. Aber sie werden alle erhört. Und in der Regel erhört Gott das Gebet, hat er noch dazu gesagt. Und er führte weiter aus, der Sohn bittet um einen Fisch. Jesus sagt, oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange biete. Geckle meinte dazu, der Sohn bekommt vom irdischen Vater nicht unbedingt einen Fisch, aber er bekommt auch keine Schlange. Lange habe ich auch an diesen Auslegungen von Geckle ein bisschen gegrübelt, immer wieder nicht verstanden. Aber ein irdischer Vater weiß, was das Kind braucht. Vor allem im Kleinkindalter kann das Kind nicht abschätzen, wenn es Bitten äußert, ob das dann gut ist. Und ich als Vater, ich sehe dann schon aus meinem Blickwinkel, aus meiner Erfahrung heraus, aus meinem Wissen als Erwachsener, welche Auswirkungen jetzt das hat, wenn ich das so erfülle. Wie viel mehr weiß unser himmlischer Vater, der hier ja bewusst als Vater bezeichnet wird und nicht als Yahweh oder der dreieinige Gott oder der unnahbare Gott. Er weiß, was uns gut tut, aus seiner Perspektive. Dem Vater geht es um unser Heil. Er sieht Anfang und Ende, und immer wieder fällt mir da Psalm 121 ein, wo am Schluss er bewahre, behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist für mich so Ausgang, wenn wir geboren werden, Eingang, wenn wir sterben, wenn wir in seine Ewigkeit eingehen. Und Gott will mit allem, wo wir bitten, aber haben, dass das Ziel, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind, erreicht wird. Darum geht es Gott. Das Zweite, was sollen wir suchen? Suchet, so werdet ihr finden. Gott will sich finden lassen, oder? Das würde ich mal so als ganz platte, schnelle Antwort geben. Wir kennen Verse, wo das eindeutig mitgeschrieben ist. Zum Beispiel Amos 5, Vers 4 war 1979 Jahreslosung oder Jeremia 29, 13. In Amos steht, suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Welch wunderbare Aussage. Wer sucht, der wird finden. Wer Jesus sucht, wer Gott sucht, wird ihn finden. Und in Jeremia 29, die Stelle ist sehr bekannt. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Welche Verheißungen. Gott suchen von ganzem Herzen, diese große Verheißung von Jeremia an die Weggeführten in Babel. Die wollten wieder zurück und hat gesagt, 70 Jahre und in 70 Jahren dann, wenn ihr dann Gott von ganzem Herzen suchen werdet, dann will er sich von euch finden lassen. Gott will erhören, wenn das Volk bittet, steht da, und die Gefangenschaft wenden. Gefangenschaft. Im übertragenen Sinn gilt diese Verheißung auf jeden, der Jesus, der Gott den Vater sucht. Die Gefangenschaft, diese Gefangenschaft der Macht des Todes, in der wir stehen, die wird überwunden und Gott will sich finden lassen. Aber auch suchen nach Weisheit, nach der Weisheit Gottes, wie in Sprüche 2, den ersten 5 Versen ausgeführt ist, oder in Jakobus 1, Vers 5, und den Vers möchte ich auch lesen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Aber nicht die Weisheit, damit ich jetzt den Nobelpreis nächstes Jahr kriege, sondern die Weisheit, dass ich Christus erkenne, dass ich Christus kennenlerne. Und immer wieder ist schön, wenn es in der Bibel steht, nicht die Weisheit der Welt, sondern die Weisheit, die Jesus sieht. Und das ist ein Riesenunterschied. Manchmal scheinen auch Christen sehr einfach oder schlicht ihren Kinderglauben noch zu leben wie ich, wenn man schon 60 ist. Aber das ist die Weisheit, die vor Gott gilt, dass wir trotz allem, was wir nicht verstehen, an ihn glauben. Und das Dritte, klopft an, so wird euch aufgetan. Mir sind da auch verschiedene Verse eingefallen. Offenbarung 3, 20 kennen wir. Siehe, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Da klopft Jesus an, bei uns, an unserer Herzenstür. Nein, da sucht Jesus uns auf und klopft an. Und das kann hier nicht gemeint sein. Mir ist eine andere Stelle mit einer Tür, die geöffnet ist, aufgefallen. In den Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 8. Diesen Vers möchte ich auch lesen. Ich finde ihn sehr. Ich kenne deine Werke, schreibt dieser Engel zur Gemeinde in Philadelphia. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Primär ist natürlich mit dem Anklopfen hier in Matthäus 7 gemeint, dass wenn wir bei Jesus anklopfen, dass er sich dem, der sucht, öffnet. Und wir kennen Johannes 10, in Vers 9 steht, Jesus sagt von sich, eins dieser Ich-Bin-Worte, ich bin die Tür. Jesus sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er selig werden. Ich glaube, das ist zuvorderst hier gemeint, dass wir uns von Jesus einladen lassen. Matthäus 7, Vers 7 hat schon eine große Verheißung, und wer Jesus sucht und ihn, Jesus, als diese Tür zum Vater erkennt, dem wird diese Tür aufgetan, wobei vorab Jesus derjenige ist, der uns anfragt, so wie es in Offenbarung 3,20 steht. Aber nochmal zurück zu dieser Gemeinde hier in Offenbarung 3, Vers 8. Die Gemeinde Philadelphia, diese Gemeinde, die Bruderliebe übersetzt, bedeutet: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgestoßen, niemand kann sie zuschließen. Du hast eine. Diese geöffnete Tür als Zeichen dafür, dass die Gemeinde, die auch geprägt von der Bruderliebe hineinwirkt in die Menschen dort, wo sie steht, dass sie in dieser Art und Weise Menschen begegnet. Und dieser Vers aus Matthäus 7, der hat es, glaube ich, immer in sich. Gestern, heute, aber auch in Zukunft, solange wir leben werden. Bitten, suchen und anklopfen. Es gilt für mich, für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Und jetzt die Frage aber, was bedeutet das für uns als süddeutsche Gemeinschaft, als eine Gemeinde, Gemeinschaft? Bittende Gemeinde sein und werden. Lernen, in den Willen Gottes hinein zu bitten und auch lernen, so zu beten. Ich glaube, das fällt mir schwer und da bräuchte es vielleicht noch Anleitung durch die Gemeinde, durch das, was hier gepredigt wird. Zu unterscheiden, was unser Wunsch ist und was Bitte im Sinne des Vaterunsers mit der Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden bedeutet. Das wird mir nicht leicht fallen. Vielleicht auch meine Gebetsform da auch davon zu prägen und prägen zu lassen. Und ich glaube auch, dass das in der Stille vor Gott eingeübt werden muss oder immer wieder eingeübt werden müsste. Eine Gebetshaltung, die bereit und offen ist zu empfangen und in dem Bewusstsein bittet, dass unser Vater im Himmel weiß, was wir bedürfen, was uns gut tut und dass wir einfach auch wissen, dass unsere Bitte um Gebet und Gebetserhörung. Gut, dass wir als Gemeinde viel beten. Wo sollten wir aber vielleicht als Gemeinde im Gottesdienst intensiver beten oder anders beten, dem Gebet mehr Raum geben? Wir haben viele Gebetstreffs, meistens sind es nur sehr kleine Treffs. In Philipper 4, Vers 6 steht: Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Unsere Bitten bedeutet in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott unsere Anliegen kund werden. Das ist, hat eine große Fülle an Inhalten. Fürbitte im Gottesdienst, auch dieses Flehen als Teil des Gottesdienstes. Dann das Dritte, suchet. Oder das Zweite, suchet. Als Gemeinde Jesu von ganzem Herzen suchen. Wo ist Jesus tatsächlich die Mitte, der Mittelpunkt? Wir singen auch das Lied, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Wo ist Jesus wirklich die Mitte in unseren Veranstaltungen, die wir haben? Wie viel ist Beiwerk? Wie sieht es in den verschiedensten Kreisen und Veranstaltungen aus, die hier im Haus geschehen, bei Feiern, vielleicht auch bei Familienfesten, bei Freizeitaktivitäten, ist Jesus da die Mitte? Und rechnen wir, dass wenn wir uns auf Jesus in dieser Art und Weise ausrichten, ihn suchen, dass etwas geschieht in unserer Gemeinde? Dass Menschen zum Glauben finden, hier in unseren Gottesdiensten, in unseren Kreisen, Jugendveranstaltungen, durch dieses Ausrichten auf den Herrn? Und der Jürgen hatte, wo er angefangen hatte, sei es mit der Einleitung und mit dem Gebet, auch das schon auch voll mit aufgenommen, was mich so gefreut hat. Und wo klopfen wir als Gemeinde an? Ist es der Ruf zur Umkehr, bewusst evangelistisch denken und evangelistisch predigen? Wo holen wir die Leute, die nicht glauben, in Gedanken ab, dass sie spüren, dass der Ruf Jesu ihnen gilt? Und ich möchte auch die Gelegenheit heute nutzen. Jesus lädt uns ein, dass er klopft an, er möchte bei uns Einkehr halten. Er möchte mit uns das Abendmahl feiern, wie es in Offenbarung 3, 20 verheißen ist. Und die Einladung gilt an jeden, der heute hier ist. Egal ob jung, alt, häufig hier oder schon immer hier aufgewachsen. Immer mal wieder ist vielleicht auch wichtig zu spüren, ja, ich habe schon immer mit Jesus irgendwie gelebt, aber ich möchte nochmal ganz bewusst in diese Beziehung hineingehen. Und dann lade ich ein, das auch im stillen Gebet heute auch so zu machen. Nützen wir die Türen, die Jesus uns aufgetan hat, als Gemeinde, auch wenn wir vielleicht nur eine kleine Kraft haben. Wir sind ja keine Mega-Gemeinde, die enorm viel Geld im Background hat. Welche Chancen haben wir geschenkt bekommen? Als Gemeinde mit den Nachbarn vom Bahnhof, was mich vor vielen Jahren, auch wenn ich selber nicht aktiv mitarbeite, bevor es begonnen hatte, schon beschäftigt hatte, vor vielleicht 15 Jahren schon der Gedanke kam und ich dankbar bin, dass es umgesetzt wurde. Wie ist es mit unseren Brunch-Gottesdiensten? Dann der Gabenzaun und auch die Freunde, die sich um diese Menschen kümmern, die irgendwo auch mit unserer Gemeinde Kontakt haben, vielleicht auch da raus entwickelt sind. Und auch unsere internationale Gemeinde, wo Gott Türen zu Menschen geöffnet hat und Gott eine Tür geöffnet hat, dass Menschen zum Glauben finden. Und ich glaube auch, dass diese brüderlich-geschwisterliche Liebe, diese Philadelphia-Liebe, die hier in Offenbarung 3, Vers 8 angesprochen wird, dass die auch der Türöffner zu den Herzen der Menschen ist. Und deswegen auch toll, dass es diese Häuser, die Hoffnungshäuser gibt und dass da in Nagold eins eröffnet wird wieder, da wo auch diese Bruderliebe so gelebt wird. Ich glaube, dass wir dafür beten sollten. Und auch, dass wir, so wie wir vorhin gehört hatten, in anderthalb Jahren laufen Gelder aus, man weiß noch nicht, wie das Personal weitergeht, beten wir für ein Wunder, dass wir auch finanziell diese Kraft, die wir haben, die eine kleine ist, aber dass wir mit dieser Kraft weitergehen können, um die verschiedenen Aufgaben auch in der Gemeinde, die wichtig sind und die gewachsen sind, weiterzuführen. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen oder relativ schnell und möchte alles zusammenfassen. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Halleluja. Amen. Ich möchte mit uns beten und möchte euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich, unseren Herrn, Heiland und Erlöser, Retter der Welt, bitten können. Danke, dass wir in Flehen, in Gebet und Danksagung alles vor dich hinbringen können. Du siehst die Verlorenheit unserer Welt. Ohne dich ist die Welt auf die Rettung, auf die Erlösung durch dich eigentlich wartet und dich nicht finden will. Ich möchte dich bitten um Erweckung in unserer Gemeinde, Erweckung in unserer Stadt. Ich möchte dich bitten um Menschen, die den Glauben in dieser Liebe weitergeben, in den verschiedenen Bereichen hier in unsere Gemeinde hinein. Und dass Menschen durch diese tätige Liebe und durch das Verkünden des Wortes einfach auch zum Glauben finden mögen. Ja, und du siehst um die Angeschlagenen, du siehst die Schwerkranken, wo einfach auch Not und Verzweiflung dann ist, auch aus unserer Gemeinde. Du weißt manches, wo man Hoffnung braucht und auch wissen darf, du bewahrst Ausgang und Eingang und du siehst uns von unserer Geburt bis zu unserem Sterben, bis zu unserem bei dir Ankommen und Leben in Ewigkeit und schenke uns da immer wieder die Kraft, dass wir wissen, von dir kommt Hilfe in jeder Lebenssituation, egal was morgen und diese Woche auf uns einstürmt, dass wir spüren, du bist gegenwärtig. Ja, lass uns immer wieder dich loben und dir die Ehre geben über allem, was du tust und wo du Menschen gerettet hast. Und so möchten wir dir jetzt alles hinlegen, was uns bewegt mit dem Gebet, das du uns gegeben hast.